Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Pausengespräch. Diesmal geht es wieder um ein Ballett. Mein Name ist Regina Genet, ich bin die Ballettdramaturgin an der Semperoper und freue mich, heute einen ganz besonderen Gast willkommen zu heißen, der aber auch nicht zum ersten Mal Gast eines Pausengespräches ist. Sie kennen ihn vielleicht schon. Gregor Acuña Pohl, er ist der Produktionsdramaturg von Johann Ingers Neuproduktion Schwanensee.
Das freut mich wahnsinnig, hier wieder zu sein. Das war so toll das letzte Mal. Da war Juliane und jetzt bist du da und mit einem Kaffee. Ich hätte einen Kaffee gerne.
Lässt sich einrichten, definitiv. Okay. Für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, du kommst gebürtig aus Hamburg, hast dann in Sevilla, Madrid und London studiert, lebst aber auch schon sehr lange in Spanien und bist ein sehr facettenreicher Künstler. Vielleicht kannst du dich noch mal kurz selbst vorstellen.
Ja, ich bin in Hamburg geboren und bin auch in Hamburg durch John Neumeier und meine Tante und meinen Onkel in die Ballettwelt gekommen und ganz fasziniert geworden. Aber nachher ist der Weg in meinem Leben mehr zum Theater gegangen und dann bin ich mit 17 Jahren landete ich in Sevilla. Wir sind ausgewandert, als ich 14 war, und mit 17 landete ich in Sevilla und wurde Schauspieler. Und eigentlich bin ich studierter Schauspieler. Dann habe ich viele Regie, Musicals und eine Oper auch inszeniert. Und mit der Dramaturgie für Tanz bin ich jetzt wirklich sehr professionell tätig, ab ungefähr 2011. Das sind auch schon 12 Jahre. Und das ist wegen meiner Mitarbeit mit Johann gekommen. Und ja, nachdem wir jetzt schon hier in Dresden mit Carmen und mit Peer Gynt, also diese Produktion, hierher gebracht haben, ist jetzt der Moment, wo wir eine eigene, neue, absolute Premiere hier mit dem Ballett machen. Und das hat mich hierher gebracht. Ne?
Aber zum Tanz bist du auch schon früher gekommen, eben nicht nur über deine Kindheit, sondern du hast ja dann 2004 auch dein eigenes Ensemble gegründet, Excentrica Producciones, und widmest dich dadurch auch Tanz- und Theaterproduktionen.
Ne? Ja, 2004 ist mein Sohn geboren und gleichzeitig haben wir in Sevilla die erste Schauspielschule aus Andalusien für Musical gegründet. Und da wir dann jedes Jahr, also das war eine 2 Jahre Studiengang, und hatten wir dann Schauspieler, Tänzer und Sänger, haben wir dann angefangen Produktionen mit Excentrica, so hieß die Company. Aber nachher im Jahr 2012 oder in Andalusien, die Krise war sehr groß und war viel gekürzt für Budget für Kultur und mussten dann Schluss machen, weil man konnte das nicht mehr
weiter betreiben.
Ja. Und dann habe ich ein bisschen mehr, seit 2012 bin ich eigentlich Freelance.
Und deine erste Produktion mit Johann Inger war 2011 am Nederlands Danstheater Brisa. Wie seid ihr denn zusammengekommen damals? Wie habt ihr euch kennengelernt?
Das war so, meine Frau, nachdem wir die Schule geschlossen haben, wurde Lehrerin bei dem Centro Andaluz de Danza, das ist der andalusische Tanzzentrum, wo auch Carolina Armenta, die Frau von Johann Inger, Lehrerin wurde. Die kam aus Culbert Ballet, nachdem Johann da die Regie, die Intendanz von dem Culbert Ballet gemacht hat. Und wir haben uns 2001 in Nederland Dance Theater kennengelernt, aber das war nur eine Nacht, so eine Party, nach einer Premierenparty kennengelernt und hatten viel Spaß, wir haben getanzt und so und so. Und haben wir uns auf einmal im Teatro Central, das ist das große Theater, Tanztheater in Sevilla, haben uns in der Kantine, was machst du denn hier? Meine Frau, ja, meine Frau auch. Und dann haben wir uns so ein bisschen und haben uns sehr oft getroffen und eigentlich sind wir erstmal Freunde gewesen und dann langsam haben wir angefangen zu arbeiten. Vor Brisa, das steht nirgends, aber vor Brisa haben wir 2 kleine Produktionen in Sevilla gemacht, Stabat Mater von Vivaldi und ein Stück, das heißt Interludio, wo wir beide Johann und ich auf der Bühne getanzt haben. Das ist noch irgendwie in YouTube und so. Das war sehr witzig, weil das war eine riesengroße Gala-Nacht. Und wir wurden eingeladen, ein Stück zu machen in Interludio, so wie der Pausenclown. Und haben dieses Interludio, das waren 15 Minuten mit Musik von ABBA, von Queen. Und das war was ganz Verrücktes. Und da haben wir so viel Spaß gehabt. Und eigentlich arbeiten wir heute noch zusammen, weil wir so viel Spaß zusammen haben, wenn wir arbeiten.
Das ist eigentlich die perfekte Konstellation, die man sich wünscht, um kreativ zu arbeiten. Wenn auch das Team harmoniert und man sich gegenseitig sozusagen pingpongartig die Bälle zuspielen kann und sich immer wieder zusammenfinden kann an unterschiedlichen Orten, bestehende Stücke auf die Bühne bringen kann oder eben gemeinsam neu kreieren und konzipieren kann. Das ist was sehr Besonderes, was ihr da habt.
Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, den anderen zu bewundern.
Respektieren.
Mhm. Ja, und also nicht nur zu respektieren, sondern wirklich so zu bewundern, sagen, wow, was dieser Mensch weiß, wie dieser Mensch mit seiner Kunst umgehen kann und so. Also es ist schon eine Art Bewunderung, ne? Mehr als Respekt.
Ja, klar, ihr bringt ja auch unterschiedliche Hintergründe mit und von dem her ergänzt ihr euch auch super.
Absolut, ja. Ich kann keinen Schritt tanzen. Also meins ist mehr also die intellektuelle Konzeption von dem Stück, wo ich fühle, dass ich ihm sehr hilfbar bin. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und wenn ich dann sehe, wie er den ersten Tag in das Studio geht und mit den Tänzern dann jede Szene kreiert und mit denen, die dann richtig lebendig werden, weil vorher sind das nur Ideen und stehen auf dem Papier. Ich bewundere ihn. Und ich glaube, was er jetzt gemacht hat hier in diesem Schwansee, ist höchste Kunst und sehr kreatives Schaffen.
Wie bist du denn überhaupt jetzt über deinen Werdegang auf die Idee gekommen, in die Dramaturgie zu gehen und gerade in die Tanzdramaturgie?
Da hat die Schuld meine Frau gehabt, weil meine Frau ist Tänzerin und sie war Tänzerin, jetzt ist sie Choreografin, aber sie hat ihr erstes Stück in 96 gemacht und da habe ich ihr geholfen. Dann hat sie 2 Jahre danach noch ein Stück gemacht und ich habe die Dramaturgie gelernt mit Isabelle. Und ich bin immer lieber ins Ballett gegangen als ins Theater. Irgendwie habe ich als Zuschauer mehr Spaß und mehr, irgendwie das Ballett, das verzaubert mich viel mehr als das Theater. Um ein gutes Theaterstück zu sehen, muss ich 10 Theaterstücke sehen. Und dann sehe ich ein gutes. Und im Ballett ist ungefähr 50-50. Da sehe ich von 10, 5 finde ich gut. Ich liebe den Tanz, aber als Schauspieler und in Mise-en-Scène, also Regie mache ich eben Theater und Musicals.
Und Tanz kombiniert auch irgendwie alles. Man hat mimisches Spiel, gestisches Spiel und das, was Johann Inger in seinen Handlungsballetten auf die Bühne bringt, ist ja doch schon fast tanztheaterartig, weil er den Tänzerinnen und Tänzern auch sehr viel darstellerische Facetten und Vorstellungskraft abverlangt, was durchaus eine Herausforderung sein kann. Gerade wenn es sich auch um eine Neukreation handelt, wie jetzt hier bei unserem Schwanensee. Was ist denn überhaupt deine erste Erinnerung, jetzt ganz unabhängig von unserer Produktion, die du mit Schwanensee als Ballett in Verbindung bringst?
Ich wollte kurz nur sagen, dass Johann seine Art und Weise zu choreografieren, was mich am meisten interessiert und was auch vielleicht sein Schwerpunkt ist, ist, dass er nicht an die Sache irgendwie ästhetisch geht oder durch die Bewegung, sondern er geht durch die Emotionen, er sucht die Emotionen von den Menschen, was passiert mit diesen Menschen und dadurch kommen dann die Bewegungen, also diese emotionelle und intellektuelle Basis von allem dem, was er macht. Ne? Das ist für mich das Wichtige und dadurch erzählt man eben. Schwanensee, meine Geschichte mit dem Schwanensee hat eigentlich, ich glaube, das war 98 in Sevilla begangen, als ich von der Oper von Sevilla angefragt wurde, die Produktion von der Deutschen Oper von dem Schwanensee von Patrice Barth zu begleiten, weil die 2 Wochen in Sevilla waren und ich war ein bisschen der Assistent von der Oper, Public Relation, der Übersetzer. Und das war die Produktion, wo der Oliver Matz getanzt hat mit Bettina Thiel. Und das war eine sehr, sehr, sehr schöne und gut gemachte Choreografie von Petit Pas und Ivanov, wo er dann wirklich viel Gefühl reingetan hat. Und da habe ich mich absolut nicht nur in die Musik und in die Geschichte verliebt, sondern habe ich gesagt, das würde ich gerne irgendwann mal machen. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, habe viele verschiedene Schwanensee gesehen, also Videos, und da hat man noch die Videos gekauft. Und ich weiß noch von Nureyev und Margot Fonteyn, dieses berühmte, große. Und dann bin ich irgendwie auf dem von Matthew Bourne, amerikanische. Und da, also diese neue Erfindung, die er da macht, und da erzählt er ja von klein auf an als Prinz, wie er seine Gefühle zu den Männern entdeckt, und wie, und dann alle Schwäne sind Männer, und das fand ich, und das war sehr dramaturgisch, sehr, sehr gut erzählt. Habe ich gesagt, ja, man kann alte, also klassische Ballette ganz neu, frisch und gut erzählen. Und dann auf einmal habe ich den Schwansee von Mats Eck gesehen, wo mein Kopf explodiert ist, und wie er da ganz leidenschaftlich mit den Charakteren auch umgeht, weil er auch sehr theatralisch ist, was ich liebe von Mats Eck. Und vor kurzem, also nicht vor kurzem, von ein paar Jahren, der letzte große Erfolg von Schwanensee als Neuinterpretation war von Alexander Eckmann. Und auch wie ganz frisch und ganz verrückt man den Schwanensee dann wieder. Das ist so mein Background von den Schwanensee. Ne?
Also hast du schon einige Blickwinkel und auch ästhetische Perspektivierungen angeschaut und erlebt. Aber spannenderweise auch quasi mit der wahrscheinlich bekanntesten Fassung und der vielleicht traditionellsten Fassung angefangen. Und das ist wahrscheinlich bei vielen Menschen so, die Schwanensee zum ersten Mal kennen. Dann denkt man zuerst an bestimmte Bilder. Man hat die weißen Akte vor Augen mit dem Corps de Ballet im weißen Tütü auf Spitze, die vier kleinen Schwäne. Und das ist eigentlich tanzgeschichtlich die zweite Fassung von 1895. Du hast schon gesagt, von Marius Petipa und Lev Ivanov sozusagen als choreografische Doppelspitze inszeniert, in St. Petersburg uraufgeführt. Aber das ist spannenderweise keine Referenz für den Schwanensee, wie ihr ihn jetzt hier in Dresden erzählt. Wie kam es denn eigentlich überhaupt zu der Zusammenarbeit mit Dresden? Ich weiß, Johann hatte mal erzählt, dass er noch vom ehemaligen Ballettdirektor Aaron Watkin angesprochen wurde auf das Thema.
So wie ich, was ich erfahren habe, was mir Johann erzählt hat, ist, dass vom Anfang an wollte Aaron, dass Johann hier in der Semperoper eine neue Produktion macht. Und Johann mag sehr gerne erstmal das Ballett und die Tänzer selber kennenlernen. Deswegen hat er sofort seine Carmen angeboten. Und dann war so eine Introduction für das Ballett. Und ich weiß nicht, ob davor hier schon Walking Mad gemacht wurde. Und als er dann wieder zu Johann kam, um eine neue Produktion, dann waren wir in einer anderen Produktion. Und Johann will nicht mehr als eine einzige Produktion im Jahre machen. Weil eine Produktion so auf die Beine, das ist wirklich eine riesengroße Arbeit. Da brauchst du ein Jahr Vorbereitung. Und er möchte nicht zwei Neuproduktionen in einem gleichen Jahr machen. Und dann kam dann eben Peer Gynt. Und dann hat er gesagt, der Aaron hat gesagt, aber jetzt wirst du doch bitte was könnte es sein? Und dann hat er mich auch angesprochen, Gregor, was machen wir? Und ich habe ihn vorgeschlagen, den Faust zu machen. Ich habe in dem, weil es war immer, wir haben immer über den Schwanensee gesprochen, aber Johann sagt, nee, den Schwanensee, den hebe ich mir auf für das Ende meiner Karriere, weil das ist das Größte, das Gigantische, das Wichtigste und bekannteste Ballett der Welt, und da muss ich wirklich vorbereitet sein dafür, und das werde ich dann am Ende von meiner Karriere, wo ich schon viel Erfahrung gehabt habe. Und dann meinte Herr Gregor, weißt du was, Aaron hat mir gesagt, warum machen wir nicht den Schwanensee? Und ich sage, ja, den Schwansee müssen wir irgendwann mal machen. Ja, und dann meint er, ja, aber man weiß ja nie, wann, und dann bist du krank, wirst du sterben, weil was ist los? Und ich sage, nein, aber es ist auch wichtig, dass ich im besten Moment meiner Karriere bin und nicht irgendwie dann mit 80 einen Schwansee, dann bin ich nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt der Moment. Und ich sage, ja, wenn du das so fühlst und Aaron das auch so möchte, lass uns einen Schwansee machen. Und ich wusste immer schon, dass dieser, weil das hat mich interessiert, dass dieser Schwansee, ich wusste nicht warum, aber irgendwie hatte es hier mit Sachsen zu tun. Das wusste ich, dass hier der originale Schwansee oder in Zwickau war oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann habe ich werde mir ein bisschen recherchieren, ein bisschen dokumentieren. Und als ich dann zu dem geraubten Schleier kam und mir den gelesen habe, wo steht, dass der Schwansee hier in Zwickau ist, habe ich ihn die Geschichte erzählt und sage, weißt du was, ich glaube, hier ist was ganz, ganz Interessantes. Weil Johann wusste, er wollte nicht irgendwie eine Neuinterpretation von Rotbart, wo dann alle Leute warten, dass der Bösewicht der Rotbart ist und seine Tochter dann dieses Spiel mit Odette und Odile. Das hat man schon so oft und schon von so vielen verschiedenen Blickwinkeln gemacht. Und ich sage immer, um originell zu sein, muss man zu der Origin, zu der
Ursprung,
ja, zu der Quelle kommen, was wir auch mit Carmen gemacht haben. Der Ursprung von Carmen war die Novelle von Mérimée und wir haben unsere Carmen auf das basiert. Und der Ursprung von Peer Gynt war das Theaterstück und wir haben uns auf das basiert. Und jetzt haben wir uns dann eben auf den geraubten Schleier basiert, weil es dort die zwei wichtigsten Sachen war. Erstens, ein Schwan zu sein, ist keine Damnation, Maldition.
Keine Verdammung, kein Fluch.
Genau, ist kein Fluch, ist keine Verdammung. Ein Schwan zu sein, das ist der schönste, einer der schönsten Tiere der Welt. Es kann fliegen.
Ein göttliches Geschenk.
Es ist ein göttliches Geschenk. Das muss man rausbringen. Nicht, dass man, ja, wenn man verflucht wird, dann wird man eine Kakerlake oder eine Ratte oder man wird irgendwas, eine Schlange oder irgendwas, aber doch nicht ein wunderschöner weißer Schwan. Und der zweite Grund war, es gibt da kein richtiger Bösewicht, sondern es gibt da zwei Männer, deren Frauen irgendwie, ich will nicht sagen misshandelt, sondern ein bisschen
kontrolliert
und dieses Flügelstützen, also die Freiheit raubt, indem
diese
beiden
Metapher,
genau,
sagen.
Und das ist sehr aktuell und das ist sehr menschlich, leider. Und das ist klassisch, das ist schon immer so gewesen und das wird immer so sein. Und da haben wir den Hebel
angesetzt
um unser Schwansee aus der Schatztruhe rauszuholen.
Und der geraubte Schleier ist ja ein deutsches Volksmärchen. Das wurde in den 1780er Jahren in die Märchensammlung von Johann Karl August Musäus aufgenommen und gilt tatsächlich als eine der möglichen Quellen für den ersten Schwanensee, der ja 1877 in Moskau zur Uraufführung kam. Es spielen natürlich noch weitere Sagen und Symbole mit rein, auch aus der russischen Märchenwelt. Und man kennt ja auch Lohengrin, diese Sage und die Symbolik des Schwans auch als ein sehr treues Tier, als ein monogames Tier, aber auch als ein wandelbares Tier, das sowohl zu Wasser, zu Land als auch in der Luft zu Hause ist. Und das sind Elemente, die wir ja auch in diesem Märchen wiederfinden, weil ja dieses Motiv, das alte Motiv der Schwanenjungfrau, wie du schon gesagt hast, sehr zentral hervorkommt. Kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, was das Besondere an der Adaption von Johann ist, auch was die Charaktere betrifft?
Also wir haben einen König und eine Königin, wie im Original. Da war es auf Naxos, Griechenland, Ägäisches Meer. Wir wollten aber auch die Zeit und den Ort irgendwie vertuschen, ein bisschen so, dass es nicht so ganz. Deswegen kann man das im Bühnenbild und auch in Kostümen sehen, dass es trotzdem modern ist, zeitlos, ortlos. Und dann, ja, dann sehen wir es. Also unsere Adaption ist schon eine Adaption von dem geraubten Schleier. Weil wir schon der König und die Königin verliebt sich in einem Fremden, Benno. Benno ist komischerweise in der Version von Tschaikowski der Freund von Siegfried.
In der zweiten Fassung, genau.
Wir haben auch den Sohn von dem König und der Königin, den Prinz, der aber im geraubten Schleier eine Prinzessin ist, Ja, wir haben aber das getauscht, weil wir so diesen Prinzen, der vielleicht das, die Zuschauer auch erwarten, mit der Beziehung zwischen Mutter und Prinz, das haben wir auch im zweiten Akt. Und dann haben wir ein zweiter Schwan, weil die Königin Zoe ist der erste Schwan. Also wir erzählen ihre Geschichte mit Benno, mit diesem Einsiedler da an dem Schwanensee. Die haben eine Liebesgeschichte und nachher im zweiten Akt sind wir 20 Jahre später und dann erzählen wir die Geschichte von dem Prinz, der eigentlich der Sohn von der Königin und dem König ist, aber vielleicht auch der Sohn von Benno sein könnte. Das lassen wir offen, das kann jeder verstehen, wie er möchte. Und im zweiten Akt, in dieser Geschichte, wo der Prinz dann auch zum Schwanensee kommt, nach einer Schlacht, weil er ein Soldat ist, ein stolzer Soldat und er in den Krieg zieht und da verwundet wird, kommt auf einmal eine neue Schwanfigur, Prinzessin. Das ist, wir nennen sie Odette. Und dann haben wir ein bisschen so da, a Flavor, ein Geschmack noch.
Eine Referenz
von, ja, von der. Mhm. Deswegen haben wir da ein paar Sachen verschoben von dem geraubten Schleier, damit die Leute dann doch ein bisschen die originale Geschichte, also die Geschichte, die sie kennen, wiedererkennt oder. Ja, eigentlich sind so das die Hauptcharakter, ne? Also König, Königin, Benno, der Einsiedler und im zweiten Akt. Und dann haben wir noch einen anderen, Theo, das ist wie ein Hofmensch, ein Höfling. Ein Höfling, ja, der so der beste Freund und Kompliz von der Königin ist und sie ein bisschen hilft und beisteht durch das ganze Stück, ne? Und am Ende haben wir, dann ist eine Figur, eine göttliche Figur, da spielt ein Kind. Das Kind spielt ein bisschen ein Gott, nicht den Gott, sondern ein Gott, eine göttliche Figur, die ein bisschen das Schicksal verteilt am Anfang und sagt, du wirst ein Schwan und du wirst ein Schwan.
Damit diese das, göttliche Gabe sozusagen genau, ja, zu visualisieren.
Ja. Und dann haben wir den auch, weil es viele Tote auf einmal gibt und er sammelt die Tote ein und begleitet sie ins Paradies und in der Hölle, wo auch immer, ins Masaya, sagt man auf Bia, auf Spanisch, en el Masaya, das hört sich schön an.
So ins Jenseits.
Ins Jenseits, genau, das ist das Wort, das deutsche Wort. Und am Ende, dieser Junge spielt ein anderer Charakter und spielt den Sohn von Odette und von dem Prinzen, weil sie eine Familie gründen. Und
also rahmt diese Figur sozusagen die Handlung als solche ein.
Genau.
Ja. Jetzt höre ich auch schon die Pausenklingel. Ich hoffe, dein Kaffee hat dir geschmeckt.
Sehr lecker. Ein bisschen stark.
Aber eine kleine Frage habe ich noch, die vielleicht auch das Publikum noch interessiert. Das wichtigste und vielleicht auch das charakteristischste Merkmal an Schwanensee ist und bleibt wahrscheinlich die Musik von Tschaikowski. Wie seid ihr an die Fassung für Dresden herangegangen?
Das war ein Abenteuer, weil Thomas Herzog, der Dirigent, hat uns gesagt, ja, wenn ihr eine Schlacht haben wollt, ich kann, der Tschaikowski hat viele andere Sachen geschrieben, wo richtige Schlachtmusik ist und so, die könntet ihr benutzen, weil im Schwanensee, da ist irgendwie keine richtige Schlachtmusik. Und dann haben wir gedacht, eigentlich wäre es ja toll, dadurch, dass es fast 3 Stunden oder über 2,5 Stunden Material vom originalen Schwanensee ist, eigentlich wäre es ja toll, wenn wir nicht nur exklusiv Tschaikowski-Musik benutzen, sondern auch exklusiv Schwanensee. Und dann haben wir ihm gefragt, Thomas, könnte man einfach die verschiedenen Tracks so benutzen, wie man möchte und eine neue Reihenfolge von den Tracks machen? Und er meinte, ja, kein Problem. Nur die wenigsten wissen genau, welcher Track nach welchem kommt. Aber zum Beispiel, wir haben diese berühmten Dance, spanischer Tanz, der ungarische Tanz oder der Napoleon.
Also diese ganzen Nationaltänze.
Alle Leute wissen, dass das im dritten Akt ist. Aber bei uns ist es im ersten Akt. Warum? Weil es sind nicht Leute von jedem Land, die dann vortanzen, vor dem Prinzen tanzen, wie es im Original ist, sondern unser Benno reist von Naxos bis nach Zwickau und bei der Reise quert er Europa und dann findet er, also jede Familie, also jede Tanz repräsentiert eben
ein Land,
genau. Und dann haben wir also dramaturgisch die Musik benutzt Und wenn wir einen starken Moment brauchten, haben wir uns durch das ganze Schwanensee durchgehört und haben da das genommen und haben wie ein Puzzle neue Reihenfolge kreiert. Und wir hoffen, dass das Publikum sieht, dass es soll so aussehen, als ob die Musik original für diese Version von Tschaikowski kreiert wurde.
Da darf sich das Publikum auf jeden Fall freuen. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und bedanke mich auch bei Ihnen, liebes Publikum, dass Sie uns zugehört haben.
Danke dir und euch.